Radio Domradio weltweit. Um den Völkermord vor 20 Jahren in Ruanda geht es heute hier. Und eine Institution hat da auch eine gewichtige Rolle gespielt. Die UN, die Vereinten Nationen. Das sind UN, zwei Buchstaben, die eigentlich für Schutz und Frieden stehen sollten. Aber in Ruanda, da standen sie wohl eher für die Unfähigkeit. Der Völkermord, der hätte nämlich verhindert werden können. Anzeichen und Warnungen, die gab es schon viele Monate, viele Jahre vorher. Wir haben das hier schon mehrfach in der Sendung angesprochen, aber die Welt schaute weg. Gerungen wurde damals zum Beispiel um Begrifflichkeiten. US-Außenministerin Madeleine Albright, die wollte damals unter allen Umständen das Wort Völkermord vermeiden, denn das hätte möglicherweise ein Eingreifen des Staatenbundes gefordert. Und Frankreich hatte als Ex-Kolonialmacht die ehemaligen Verbündeten, die Hutu, mit Geld und Waffen ausgestattet. Also auch die wollten wenig von ihrer Verantwortung wissen in der damaligen Zeit. Natürlich hat die Weltgemeinschaft dann nach dem Völkermord ihr Nichtstun wortreich bedauert und geschworen, dass es nie wieder ein zweites Ruanda geben werde. Aber ist das wirklich so? Hier bei mir im Studio ist Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk. Herr Greulich, Sie sagen, genau das könnte jetzt sich im Nachbarland Burundi wieder anbahnen und wieder schaut keiner hin.
Nein, Burundi liegt die Sache ein bisschen anders. Also es droht zwar im Vorfeld der Wahlen in der Tat ein gewaltsamer Konflikt, aber das wird kein ethnischer Konflikt sein. Da ist die Bruchlinie ist nicht mehr so sehr zwischen Hutu und Tutsi. Das spielt allenfalls zweitrangig noch einen Unterschied. In Burundi geht es eher darum, es geht jetzt einfach um die Macht. Mir hat ein befreundeter Bischof mal gesagt, es geht jetzt hier nicht mehr um Rassen, es geht darum, wer an die Fleischtöpfe kommt. Und da geht es im Moment darum, dass der gegenwärtige Präsident gerne eine dritte Amtszeit hätte, was die Verfassung eigentlich nicht erlaubt, aber Verfassungen kann man ja auch ändern. Das ist aber sonst im Land nicht sehr populär und im Vorfeld werden eigentlich einfach politische Gegner versucht, mundtot zu machen. Das ist mehr die in Anführungsstrichen normale Unterdrücken, was tragisch ist, da das Land 2005 einen Bürgerkrieg hinter sich hat. Aber das ist eine andere Kategorie als die ethnischen Schlachten der Vergangenheit.
Aber Sie haben gerade gesagt, hatte 2005 einen Bürgerkrieg hinter sich, ja, von dem wir hier in der westlichen Welt sehr wenig mitbekommen haben. Ne?
Burundi ist so der unbekannte Zwilling Ruandas. Eine ähnlich tragische Geschichte, auch wirklich sehr viel auch an persönlichen Tragödien und es hat aber nie so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden, was schade ist, weil die Menschen in Burundi sind wirklich sehr hart arbeitende Menschen, die im Grunde genommen nur noch eins wollen, Frieden und Ruhe und ihr Land aufbauen und etwas mehr Interesse der Weltgemeinschaft würde da sicher gut tun.
Sie sagen, der unbekannte Zwilling Ruandas, das heißt im Grunde genommen ist die Problematik da ähnlich gelagert. Sie haben es im Laufe der Sendung auch schon mal angesprochen. Auch da gibt es die Hutu und die Tutsi, die einander nicht besonders friedlich gesonnen
sind. Ja, also praktisch gleiche Geschichte, auch vor allem vor der Kolonialgeschichte mit eben den Königreichen, gleiche ethnische Zusammensetzung, gleiche Kolonialgeschichte, ähnlich groß, ähnlich dicht besiedelt mit etwa 400 Einwohnern pro Quadratkilometern, ähnliche wirtschaftlichen Voraussetzungen, das heißt sehr starker Anteil der Landwirtschaft. Allerdings politisch hat es sich vor allen Dingen seit 1994 deutlich auseinander entwickelt, weil Kagame bei allem, was man über seine autoritäre Regierungsführung sagen muss, eine sehr effiziente, wenig korrupte und wirtschaftlich bis jetzt eigentlich auch recht erfolgreiche Politik gemacht hat. Ruanda geht es wirtschaftlich sicherlich deutlich besser als Burundi, während Burundi nach wie vor sicherlich eines der mit Abstand ärmsten Länder der Region ist.
Ist denn dieser Gegensatz zwischen Hutu und Tutsi da auch noch vorherrschend und birgt Konfliktpotenzial?
Also meine Gesprächspartner sagen mir, dass das im Grunde genommen nicht mehr so die Rolle spielt, dass es jetzt eigentlich mehr um reine Machtfragen gibt. Natürlich kann man also jahrzehntelange Geschichte nicht so ohne weiteres wegwischen, aber auf jeden Fall geht man in Burundi mit dem Thema viel offener um.
Wir sprechen ja gerade darüber, was denn die Weltgemeinschaft möglicherweise aus dem Völkermord in Ruanda gelernt haben könnte. Haben Sie den Eindruck, da ist was aufgearbeitet worden und da hat sich was bewegt?
Ja, also das muss man schon sagen. Ich glaube, das war auch für alle Verantwortlichen war es, glaube ich, eine beschämende Erfahrung. Und es hat seitdem gibt es ja im internationalen Recht und der internationalen Politik auch diesen Begriff Responsibility to Protect, die Pflicht zu beschützen. Eine Doktrin Tränen, die eigentlich auch sehr stark von den Erlebnissen in Ruanda beeinflusst ist, dass gesagt wird, es geht eben nicht mehr nur darum, Frieden zu schützen, Frieden zu wahren, sondern zur Not auch Frieden herzustellen, wenn es sein muss. Also sicherlich ein Ergebnis war zum Beispiel das Eingreifen der NATO in Kosovo, wo einfach gesagt wurde, da können wir nicht nochmal zulassen, dass eine ganze Volksgruppe vertrieben unterdrückt wird. Aber von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt muss man zum Beispiel auch auf das, ich glaube 2004 oder 2005 Eingreifen der Briten in Sierra Leone hinweisen, die auch einen furchtbaren Bürgerkrieg mit grausamsten Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung durch die Entsendung eines Regiments Fallschirmjäger beendet haben. Also auch jetzt die jüngsten Entwicklungen in der Zentralafrikanischen Republik sind ja dadurch inspiriert, dass man eben sagt, wir können sowas einfach nicht mehr unkommentiert und unbeobachtet passieren lassen. Wir müssen reagieren. Wobei das Problem ist halt immer, man kann sowas machen, wenn die Gegenseite schwach ist. Wenn man es mit einem Gegner zu tun hat, der stark ist, wie in Syrien zum Beispiel, dann bleibt gar nichts anderes übrig, dazu zu gucken, weil dann natürlich militärisches Eingreifen nicht möglich ist.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Afrika und die Berichterstattung über Afrika und die Konflikte, die dort in verschiedenen Regionen herrschen, jetzt mehr auch in die Öffentlichkeit hier bei uns im Westen Einzug halten, dass mehr berichtet wird, genauer hingeguckt wird?
Nein. Also das gilt aber, glaube ich, insgesamt für die internationale Berichterstattung, die doch relativ kurzsichtig ist, wo sich Themen doch ziemlich schnell wechseln. Und im Grunde, glaube ich, ist das Interesse in der Öffentlichkeit, gerade auch an komplexeren Zusammenhängen, nicht so groß. Und gerade Afrika ist ein sehr komplexer Kontinent. Also wenn man, je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man eigentlich, wie fein die Bruchlinien zum Teil sind, welche unterschiedlichen Dinge sind. Ich glaube, damit möchte der durchschnittliche Fernsehzuschauer gar nicht behelligt werden.
Möchte denn eigentlich der durchschnittliche deutsche Politiker damit behelligt werden? Also andersrum gefragt, wie bewerten Sie den Stellenwert, den die Afrikapolitik in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit einnimmt?
Also man muss unterscheiden. Es gibt natürlich auch bei Politikern, es gibt eine Szene, also es gibt Politiker, denen das Thema wirklich im Herzen liegt und die das auch vorantreiben. Ich denke, das gibt es auch in den Fraktionen, das gibt es sicherlich auch im BMZ, das sind engagierte Leute. Nur auf der anderen Seite, das hat mir auch mal ein CSU-Politiker gesagt, das sind keine Themen, mit denen man Wahlkämpfe gewinnt. Ein Politiker kann nur Dinge umsetzen, wenn er auch in verantwortliche Positionen gewählt wird. Deshalb ist es, wie gesagt, das sind keine Themen, die bei Wahlen entscheidend sind.
Also der Völkermord vor 20 Jahren und was die Welt möglicherweise daraus gelernt hat. Ein Gespräch war das mit Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk. Er hat uns das ein bisschen erläutert und wie sich das Internationale Kolpingwerk in Ruanda engagiert, was die da machen, das ist gleich unser Thema. Hier bei uns in Domradio weltweit.